freak, 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 freak. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Freak Radio. Es begrüßt Sie Shirin Anisoldoli. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht der aus Rom stammende Sänger Matteo Colettini, der uns für das folgende Interview zu sich nach Hause in die Josefstadt eingeladen hat.
Sie sind geboren und aufgewachsen in der ewigen Stadt. Was hat Sie nach Wien gebracht?
Was hat mich nach Wien gebracht? Also ich habe die Deutsche Schule Rom besucht, habe dort maturiert, weil man ja als Italiener, um dort zu maturieren, ein gewisses Level an Deutschkenntnisse haben muss. Und deswegen fängt man mit dem Kindergarten an. Ich war 3 Jahre alt, wie ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen. Und deswegen bin ich immer so zwischen zwei Identitäten gependelt, im Sinne von, bin ich jetzt Deutscher oder bin ich jetzt Italiener? Und deswegen habe ich immer den Wunsch gehabt, in ein deutschsprachiges Land zu ziehen. Und ich habe nach der Schule dann Jus studiert in Rom und wollte dann aber unbedingt nach Wien kommen. Und ich habe mich für Wien entschieden aus, sagen wir mal, 3 Gründen. Grund Nummer 1, dieses sangliche Dialekt, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten. Grund Nummer 2 ist sicher die Musik. Ich bin hierher gekommen, um Musikwissenschaft zu studieren. Und Grund Nummer 3 ist der ORF selbst, weil ich finde, dass es eine sehr gute Sendergruppe ist. Und deswegen, im Ausland ist sie nicht freigeschalten. Und deswegen war der ORF schon ein Grund auch, um nach Österreich zu kommen, ja.
Sie haben zuerst gesagt, der Dialekt, da bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben dabei. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, warum der Dialekt?
Naja, meine Mitschüler kamen aus allen deutschsprachigen Ländern, sage ich jetzt einmal. Und dieses Norddeutsche, etwas strenge Norddeutsche, hat auch seine Schönheiten, muss man sagen. Aber Sie werden jetzt lachen, ich habe Mundel geschaut. Und dann habe ich gedacht, wie kann man nur so reden? Und dann habe ich gedacht, ja, aber das gefällt mir im Prinzip, weil es halt doch etwas gesanglicher ist. Wobei, die Rede ist jetzt nicht von Mundel, weil Mundel ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die Sprache hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich entscheide mich für einen Mittelweg in der sprachlichen Skala zwischen. Schweizerdeutsch kann ich nicht, deswegen ist es weggefallen. Ja, das Wienerische hat mich angesprochen. Ich habe versucht, mich auch dem ein bisschen anzupassen. Ich habe ein relativ gutes Ohr, das ist mir relativ leicht gefallen. Vorher habe ich etwas Hochdeutscher geredet, ein bisschen strenger, aber jetzt.
Sprechen Sie Wienerisch jetzt?
Ein bisschen, ja.
In Wien sind Sie im Bachchor Wien gelandet?
Genau.
Wie lange sind Sie beim Bachchor?
Ich bin beim Bachchor seit dem Jahr 2013.
Was ist Ihre Stimmgruppe? In welcher Stimmgruppe singen Sie?
Ich bin eigentlich Bariton, aber ich singe im Tenor. Weil es halt im vierstimmigen Chorsatz selten die Baritonstimme gibt. Und deswegen, und Tenöre immer Mangelware sind, singe ich Tenor. Ich arbeite ein bisschen mit Kopfstimme. Im Chor geht das, als Solist ist es etwas komplizierter, aber im Chor geht das.
Erzählen Sie uns ein bisschen über andere Projekte, die Sie machen. Sie sind, glaube ich, was ich so gehört habe, auch in anderen Gesangsprojekten.
Ich habe seit von der Schule her seit meiner Schulzeit sehr, sehr viel gesungen, auch in Rom. Und ich singe überall, wo man mich lässt. Und wo mir das Programm auch zusagt, muss ich dazu sagen. Aber ich singe, wo man mich haben möchte, sozusagen.
Und wo lässt man Sie singen?
Momentan singe ich bei Fremde werden Freunde mit dem wunderbaren Kerem Sezin zusammen. Das ist ein wunderbares Projekt, weil es ist ein Open Singing ist. Dann kann man einmal pro Monat kann man dahin gehen. Er spielt wunderbar Klavier. Man setzt ihm die Noten vor und er spielt es, als ob das nichts wäre. Sofort fehlerfrei und wunderbar. Ein ganzes Orchester ist da.
Und was wird alles gesungen?
Querbeet, also alles Mögliche. Von 16. Jahrhundert bis Falco, alles ist möglich. Wir haben alles schon gehabt. Genau, das Projekt ist ja als Unterstützung für Flüchtlinge ins Leben gerufen worden. Und ja, so vielfältig wie das Projekt ist auch die Musik.
It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give. To you, love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, don't break it. Love was made for me and you.
Sie haben erzählt, dass Sie Musikwissenschaften studieren. Wie geht es Ihnen jetzt im Studium? Wie weit sind Sie?
Ich bin kurz vor dem Abschluss.
Sie sind Rollstuhlfahrer.
Ja.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Uni kommen, gibt es zu viele Schranken, zu viel Behinderung?
Schauen Sie, ich komme aus einem Land, wo Barrierefreiheit sowohl in den Köpfen als auch materiell extrem noch vorhanden ist. Das heißt, ich bin für jede Erleichterung, die es nur gibt, irgendwie dankbar. Und deswegen fällt mir das gar nicht so auf. Natürlich ist es verbesserungsfähig und verbesserungswürdig und es gibt immer Luft nach oben. Aber ja, also im Vergleich zu der ewigen Stadt ist es sicher ein Riesenschritt nach vorne. Wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich erstmal meine ersten 3-4 Tage damit verbracht, in eine U-Bahn die Zeit zu verbringen, weil ich vorher nicht genau eine U-Bahn von innen gesehen hatte, weil in Rom ist schlichtweg ohne Aufzüge nicht möglich.
Das heißt, Wien ist barrierefreier als
Wien,
Rom.
das steht fest, ja. Wien hat sicher gewonnen im Vergleich. Und wenn es Barrieren in Wien gibt, dann gibt es halt wunderbare Möglichkeiten, diese zu überwinden mit persönlicher Assistenz zum Beispiel. Und deswegen ist es nicht so beschwerlich, wie es vielleicht dann im ersten Augenblick erscheint.
Persönliche Assistenz ist auf jeden Fall eine wichtige Säule.
Auf jeden Fall, ja.
Welche Rolle spielt Familie, spielen die Freunde, spielen die Kolleginnen und Kollegen?
Schauen Sie, es mag irgendwie, wie soll ich sagen, gekünstelt und poetisch klingen, aber es ist dann letztendlich wirklich so, weil die barrierefreie Welt an sich wird es nie geben, weil was für mich eine Barriere sein kann, kann für andere Menschen keine sein und umgekehrt. Und deswegen ist es fundamental, dass man Freunde, Kollegen und dergleichen mehr hat, um diese zu überwinden. Ich tue es weder verdrängen, das gehört zu mir, das ist ganz klar. Und weder denke ich jetzt dann ständig daran.
Barriere fängt ja auch im Kopf an.
Ja, Barriere fängt sicher im Kopf an, ja, zuallererst. Ich sage immer, es kommt da wirklich darauf an, dass man eine gewisse Portion Realismus mitbringt, zu sagen, gewisse Sachen gehen einfach nicht. Punkt aus. Es hat keinen Sinn, darüber zu fantasieren. Schauen Sie, wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl sitzen würde, dann wäre ich vielleicht an der MDW, würde dirigieren, studieren. Jetzt ist es halt nicht möglich. Punkt aus. Das ist einfach so. Also es gibt schon Grenzen. Man muss dann in dem Moment, wo man eine genaue Anamnese des eigenen Lebens gemacht hat, darauf aufbauen können und sagen, okay, das geht nicht, aber es gehen halt viele andere Sachen auch. Weil wenn man die ganze Zeit daran denkt, was nicht geht, das ist nicht hilfreich, und wenn man die ganze Zeit irgendwie irgendwem die Schuld zuschiebt oder sagt, nein, es geht im Prinzip alles, lebt man auch in der eigenen Blase. Aber es ist wichtig eben, das herauszuholen, was man herausholen kann.
Sie haben vorhin gesagt, es gehen viele andere Sachen. Sie reisen gern, Sie fotografieren gerne.
Ja, ich reite ein bisschen diese Welle der Social Media, ein bisschen. Ich versuche es wirklich nicht zu übertreiben. Also, aber ja, ich mache es gerne, das stimmt. Aber das ist nichts Professionelles.
Das ist Leidenschaft.
Ja, natürlich. Ich mag es, wenn andere Leute an meinem Leben teilhaben. Natürlich in gewissen Maßen. Es gibt Leute, die übertreiben das ein bisschen. Das muss man nicht. Da muss man schon aufpassen, was man von sich preisgibt. Aber wenn, solange es sich im überschaubaren Rahmen hält und man andere Sachen nicht vernachlässigt, wie zum Beispiel die persönlichen Kontakte, geht das schon.
Sie haben ja ein Instagram-Profil. Ihr Instagram-Profilname FreeWheelie84.
Ja, genau.
In diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, was bedeutet Freiheit für Sie?
Das ist ein Begriff, dass man jeden Tag von Neuem sozusagen mit Inhalt füllen muss oder darf, weil es wird halt sehr leicht zur Worthülse. Das bedeutet vielleicht für mich im Rahmen des Möglichen, das zu verwirklichen, was ich für mich als schön und lebenswert und richtig empfinde. Aus dem Jus-Studium habe ich eines mitgenommen. Es ist einfach so, meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wenn man diesen Grundsatz sich immer vor Augen führt, dann liegt man selten falsch. Also Freiheit im größeren Zusammenhang, im Respekt anderer, im Respekt der Persönlichkeiten oder der Persönlichkeit des anderen und ja, seiner eigenen Entfaltung.
Süd- und Ostort, Bahnhof 3. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen, und dann würde uns, was groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Sind Sie ein politischer Mensch?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also, wenn Sie mit politisch meinen, dass ich mich über Sachen aufrege, dann auf jeden Fall. Also, ich bin politisch sehr interessiert. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Aufteilung links-rechts. Das ist für mich nicht mehr so zeitgemäß. Aber es gibt halt gewisse Grundsätze, über die es bei mir überhaupt nicht zu diskutieren gibt. Und die gilt es zu wahren. Wir erleben eine Zeit, in der wirklich Sachen oder Grundsätze, die lange Zeit nach dem Krieg als sakrosankt galten, also wirklich als unabdingbar, sie werden jetzt in Frage gestellt, und das macht mir schon Angst. Ich habe immer das Gefühl, dass gewisse Menschen nicht mit der Freiheit leben können, die ihnen vergönnt ist. Weil natürlich, die Restriktion hat schon etwas Verlockendes. Wenn mir jemand sagt, was ich zu machen habe, und ich bin auf der guten Seite, weil ich halt weiß, gelb, also egal welches Kriterium man verwendet, dann ist es schon verlockend, weil ich brauche eigentlich, ich schalte mein Hirn ab und auf Wiedersehen, das ist dann schon so. Was mich unglaublich aufregt, ist diese Geschichte mit der Rollenverteilung. Die Welt ist natürlich schlichter und einfacher, wenn man weiß, die Frau hat am Küchenherd zu sitzen oder zu stehen und der Mann zu arbeiten. Das ist ja relativ überschaubar, das ist leicht. Frau liebt Mann, Mann liebt Frau, Punkt. Aber ich finde, dass ein Mensch schon die Fähigkeit mitbringen sollte, wenn er sich schon teilweise als König der Schöpfung sieht, oder König oder Königin ist, muss man schon irgendwie ein bisschen die Fähigkeit mitbringen, zu differenzieren und den anderen auch Platz zu lassen, sich so zu entfalten, wie er oder sie möchte natürlich.
Wie machen Sie das mit Ihren Terminen? Wie kommen Sie von A bis Z?
Von A bis Z. Durch persönliche Assistenz, durch Freunde und dadurch, dass Freunde zu mir kommen zum Beispiel. Das ist ja auch wesentlich.
Sie empfangen gern Freunde.
Ich sehr, sehr gerne.
Sie haben gern Gäste.
Ja.
Wir sind ja heute auch bei Ihnen eingeladen. Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie ein modebewusster Mensch sind.
Ich finde, man sollte sich schon irgendwie präsentabel der Welt zeigen. Ob das jetzt die und die Marke sein soll, ich habe schon einen eigenen Stil, ich passe schon auf, was ich anziehe und was nicht. Was mich ein bisschen stört, dass wenn man über Behinderung spricht, man außer Acht lässt, dass diese Menschen, zu denen ich auch gehöre, auch eine Figur haben, einen Körper, eine Eitelkeit auf jeden Fall. Ich bin sehr eitel. Ich habe meine Punkte, meine Unabdingbaren, wie, das ist wie in der Politik. Ich würde mir wünschen, dass die Medien Behinderung mehr in den Alltag der Menschen integrieren, weil wenn behinderte mehr in den Mainstream rücken, dann ist es selbstverständlicher zum Beispiel, dass Behinderte auch schön sein können, dass sie eine Partnerschaft haben, dass sie auch ein Sexleben haben, das gehört ja auch dazu, soweit es möglich ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, das ist mir wirklich ein Anliegen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gibt es ja zum Beispiel Licht ins Dunkel oder solche Stiftungen und Organisationen, die unglaublich wichtig sind, keine Frage. Ich würde mir wünschen, dass behinderte Menschen nicht nur in Notsituationen, natürlich, das ist die Grundlage, wenn man in Not ist, kann man jetzt nicht über Mode nachdenken, das ist mir schon klar. Aber es gibt auch Menschen, die mitten im Leben sitzen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es gibt schon eben Galionsfiguren, wenn ich so mal sagen darf. Thomas Quasdorf zum Beispiel, ein hervorragender Sänger. Aber es müsste halt viel mehr wirklich in den Vordergrund rücken. Und wirklich, ich betone es, auch diese zu sagen, ich habe einen Körper, mein Körper ist schön. Und ja, das muss man dann halt schauen, was der liebe Gott halt mitgegeben hat und was nicht. Es kann nicht sein, dass es nur darum geht, zu helfen, zu spenden und so. Weinen im Prinzip. Schauen Sie, wie man das nennt, das ist im Prinzip wurscht. Hauptsache, es sind Menschen da.
Und das
Ob
Bewusstsein.
das jetzt Inklusion, Integration, wie Sie möchten. Aber ich habe das Gefühl, man hat sich wirklich sehr angestrengt, sich in Worthülsen zu verbarrikadieren, damit man ja niemand verstört. Aber dahinter ist dann irgendwie gar nichts. Mir ist lieber, man nennt die Sachen beim Namen, verhält sich dann aber entsprechend. Es hat keinen Sinn zu sagen, Menschen mit ganz besonderen Bedürfnissen, Menschen, die anders laufend, anders, was weiß ich, und dann sich umdrehen und sagen, ich habe meine Pflicht jetzt getan, weil ich ihn jetzt halt nicht, entschuldigen Sie das Wort, ich sage das jetzt, aber ich hab jetzt ihn nicht Krüppel gesagt, ich habe meine Pflicht getan, Punkt. Nein. Es geht einfach darum zu sagen, so und nach dem Wort kommt die Tat. Weil das Wort ohne Tat bringt nichts.
Sense of feeling. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, non mi importa della luna, no, non mi importa delle stelle. Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non è ieri e non hai domani.
Um jetzt langsam ein bisschen zum Schluss zu kommen, wollte ich zurück zum Bachchor Wien. Ist natürlich auch eine schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist noch schwieriger. Aber gibt es ein Lieblingsstück von Ihnen?
Schauen Sie, wenn ich eines hätte, dann würde ich nicht Musikwissenschaft studieren, weil das wäre ein bisschen wenig. Aber sicher, wenn ich an mein Lieblingschorstück denke, dann ist es sicher das Magnificat von Johann Sebastian Bach. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil in 45 Minuten komprimiert, auch wirklich in kleinster Form, alles drin ist. An Formen, an musikalische Formen, an Reichtum, was Bach dann in natürlich ausladender Form und Perfektion in den Passionen und im Weihnachtsoratorium.
Also es ist eines der erhabensten Stücke für
genau,
Sie.
Genau.
Kann man das
auf
so?
Auf jeden Fall. Also das ist
ein erhabenes Stück.
Ein erhabenes Stück. Das war auch mein allererstes Konzert, das ich mit diesem Werk bestritten habe. Deswegen mag es sein, dass es auch persönlich eine Bedeutung hat. Mit Distanz kann ich sagen, dass das für mich einer der besten Stücke von Bach ist.
Hören Sie sich gerne singen?
Ja, auf jeden Fall. Gehört ein bisschen zu mir. Das ist eine Sache, die mir Spaß macht, die ich hoffe auch relativ gut mache. Das fördert ein bisschen meinen Darstellungstrieb, den ich sicher habe. Ich versuche ihn immer zu zügeln, aber er ist da. Das kann man nicht leugnen.
Sind Sie ein spiritueller Mensch?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe das schon im letzten Interview gesagt, im Zusammenhang mit Bach. Ich habe damals die Formulierung verwendet, mein Gott ist sicher nicht derjenige der katholischen Kirche. Und ich pflege eine sehr, es ist für mich was sehr Privates. Im Sinne von, das was mich und mein Gott verbindet, das geht nur uns beiden was an und da hat niemand was reinzureden. Und für mich ist eben die Musik ein wesentlicher Aspekt der Spiritualität. Ich höre fast täglich Bach-Kantaten an und es ist für mich besser, es gibt gute Predigten auch in der Kirche, das steht außer Frage, aber für mich Es ist wahnsinnig spirituell, mich dann eine halbe Stunde, 40 Minuten damit wirklich mit Text und Musik zu beschäftigen. Bach wusste, er war sehr gläubig, er wusste genau, was er tut. Und das merkt man heute noch. Also es wirkt, es wirkt.
Gibt es Stücke, die Sie reizen?
Natürlich, es gibt großartige Stücke, wie zum Beispiel die Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven. Das ist für mich ein großes Manko in meiner kleinen Karriere, sage ich einmal. Das habe ich noch nicht gesungen.
Aber wird kommen.
Ich hoffe, ich hoffe. Ich bin immer gerne bereit. Und natürlich Sachen, die ich schon gesungen habe, aber die ich gerne wieder singen würde, zum Beispiel die Schöpfung von Haydn. Wissen Sie, als Musik, also als Musikwissenschaftler oder Musikwissenschaftsstudent hat man so viel Musik im Kopf, dass man sich schwer auf irgendwas festlegen kann und sollte.
Wer ist Ihr Lieblingsphilosoph? Haben Sie einen?
Ich habe keinen Lieblingsphilosoph. Ich muss sagen, es mag jetzt wieder sehr eingebildet klingen, aber ich versuche mir aus das, was ich erfahre und das, was ich im Leben erfahren habe und was ich lese und was ich mitkriege, meine eigenen Gedanken zu machen. Ich hoffe mehr oder minder, dass es irgendjemand interessieren wird irgendwann mal. Ich habe ein großes Projekt, das ich irgendwann verwirklichen werde, ich weiß nicht wann, an einen Roman zu schreiben. Es soll um Gottes Willen keine Biografie werden, weil so spannend ist mein Leben jetzt auch wieder nicht, obwohl es durchaus einige Aspekte gibt, die vielleicht interessant sind. Aber in ein Roman, in dem ich halt meine Gedankenwelt ein für alle Mal manifestiere, sind dann meine Gedanken für die Nachwelt. Man muss ja als Mensch auch immer im Bewusstsein haben, dass man endlich ist. Man muss ja irgendwas da lassen. Die großen Komponisten haben Unmengen an Musik hinterlassen. Meine Wenigkeit wird auch irgendwas da lassen für die Nachwelt. Sicher nicht mit dem vergleichbar, was ich jetzt gerade genannt habe, aber ich werde mein Bestes geben.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allowed you to go when you're near. There's such an air of spring about it. I can hear larks somewhere.
Das war Freak Radio für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören. Nähere Informationen zu Matteo Colettini und dem Bachchor Wien finden Sie auf unserer Homepage www.freak-radio.at.
Every time we say goodbye.